Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Anfang Mai 2011 tritt der damalige US-Präsident Barack Obama vor die Öffentlichkeit. Und die folgenden gut 9 Minuten gehören wohl mit zu den bekanntesten Redeminuten, die Obama gehalten hat. Und so beginnt damals seine Ansprache.
Good evening. Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaida.
Benjamin Said, war das tatsächlich das Ende von Al-Qaida? Kann man das sagen?
Nein, das war definitiv nicht das Ende von Al-Qaida. Das war das Ende von einer Phase Al-Qaidas. Es war eine unheimlich mutige Entscheidung von Barack Obama, den Angriffsbefehl in dieser Nacht zu geben.
Weil?
Die Amerikaner waren sich keineswegs sicher, dass Osama bin Laden sich wirklich in diesem Haus aufhalten würde. Es gab unheimliche Risiken, was den Tod von Unbeteiligten anging, Verwicklungen auf diplomatischer Ebene mit der pakistanischen Regierung, die über den Angriff der Amerikaner nicht informiert wurde. Es war eine absolute Geheimoperation, von denen niemand außer einem sehr kleinen Kreis von Beteiligten wusste. Die Helikopter starteten ja von einer Basis in Afghanistan und flogen in der Nacht dann rüber nach Pakistan. Es passierte ja dann, was passieren musste bei so einer Operation. Es ging natürlich nicht alles glatt, sondern einer der Hubschrauber stürzte in den Garten des Anwesens von Bin Laden und damit waren sowohl Anwohner als auch Militär, Polizei und die Bewohner des Hauses über die Ankunft der Amerikaner informiert. Dann musste alles sehr schnell gehen, aber diesen Angriffsbefehl zu geben von Obama, das war tatsächlich eine sehr couragierte Entscheidung, die insofern Mut erforderte, als dass er sich eben nicht sicher sein konnte, dass tatsächlich am Ende dieser Nacht auch wirklich Osama bin Laden angetroffen werden würde.
Das ist ganz spannend, wenn man diese 9 Minuten hört, die ja relativ bekannt sind, sagt er auch ganz häufig, ich habe diesen Befehl gegeben, es war meine Entscheidung. Also er steht, natürlich weiß er in dem Moment auch, die Operation ist dann doch irgendwie okay verlaufen, aber ihm ist es schon wichtig, in dem Moment auch ganz häufig klarzumachen, es war tatsächlich seine Entscheidung, für die er dann eben auch gerade gestanden ist. Sie sind promovierter islamischer Wissenschaftler und haben sich in den vergangenen Jahren sehr intensiv nochmal mit der Geschichte Al-Qaidas auseinandergesetzt, dazu auch ein Buch vorgelegt, welche Phase da zu Ende gegangen ist. Und was das vielleicht auch für uns heute bedeutet und was wir vielleicht über Al-Qaida jetzt auch noch wissen müssen. Darüber reden wir diese Woche. Eine Stunde Talk. Benjamin Said, schön, dass Sie diese Woche da sind.
Deutschlandfunk Nova.
Der Islamwissenschaftler Benjamin Said ist zu Gast. Sie haben unter anderem für den Verfassungsschutz in Hamburg gearbeitet. Sie haben in Islamwissenschaften promoviert, arbeiten jetzt für die Justizbehörde in Hamburg. Und wie das bei uns üblich ist, möchten wir gerne so ein bisschen am Anfang die Menschen auch persönlich kennenlernen, mit denen wir reden. Deshalb haben wir uns für Sie 3 rein fiktive oder ausgedachte Aktivitäten hervorgekramt und gucken mal, ob wir mit der einen oder anderen vielleicht Ihren Geschmack treffen. Hier steht, hier kommen 3 Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Benjamin Said. Erste Möglichkeit, Mitarbeit an der Serie Homeland.
Hätte ich natürlich gerne daran mitgewirkt.
Ja, wird Sie das reizen?
Es hätte mich durchaus gereizt. Es kommt natürlich darauf an, in welcher Rolle.
Wahrscheinlich sowas wie Berater für, ich weiß
richtig,
nicht was.
Richtig, vor der Kamera auf keinen Fall. Ich mag nicht gern fotografiert werden. Ich mag auch nicht gern vor einer Kamera stehen. Da habe ich lieber die Rolle im Hintergrund. Aber klar, Homeland war eine spannende Serie.
Können Sie das gucken? Also im Sinne von, kommt da nicht der professionelle Faktor rein, dass man denkt, ach komm, so ist es einfach nicht?
Es gibt natürlich immer wieder Szenen, wo man mitfiebert und sich dann doch vielleicht etwas ärgert, dass es nicht so dargestellt wurde, wie es in der Realität wahrscheinlich aussehen würde. Aber ich bin mir auch immer darüber im Klaren, das eine ist Realwelt, das andere ist eben Film, Kunst, Erzählung. Und da kann nicht alles 1:1 so abgebildet werden, wie es in der Realwelt abgehen würde. Unterhaltungsfaktor.
Wollen Sie jetzt allen Ernstes sagen, dass die Feldagenten von solchen Homeland Security oder Verfassungsschützern nicht alle einen an der Klatsche haben? Wie Carrie Matheson oder so. Was ist sie? Bipolar oder so, glaube ich, ne? Das ist nicht real.
Ich glaube, das ist etwas heikel, das Thema.
Gut, 2. Möglichkeit, zu einem Konzert Ihrer Wahl in die Elbphilharmonie.
Ja, ich mag Musik jeglicher Richtung, wenn sie gut gemacht ist. Insofern würde mir da die Wahl extrem schwer fallen. Es gab ein Konzert mit syrischen Geflüchteten. Das hätte ich mir damals gerne angesehen. Ich konnte dann aus zeitlichen Gründen nicht hingehen. Aber ansonsten mag ich gerne Klassik hören. Ich mag aber auch gerne manchmal Rock hören. Ich bin sozialisiert mit Rap, mit Hip-Hop. Das heißt, Musik muss einfach gut gemacht sein und dann gefällt sie mir.
Schon mal in der Elbphilharmonie drin gewesen?
Obendrauf ja, im Konzertsaal noch nicht. Noch ein großes Ziel, was ich habe.
Sind Sie denn Hamburger eigentlich?
Ich bin gebürtiger Hamburger, ja.
Okay, das heißt, da gibt es so eine gewisse Verbindung zur Stadt dann eben.
Ja, ich liebe Hamburg. Ist für mich die schönste Stadt zum Leben. Insofern bin ich dieser Stadt auch verbunden.
Warum das?
Zum einen gefällt mir die Größe. Es ist nicht überdimensioniert, es ist nicht zu groß, was ich oft bei größeren Metropolen so empfinde, wie zum Beispiel Berlin oder sagen wir Kairo als noch größere Stadt. Das heißt, die Wege sind relativ kurz. Es ist eine grüne Stadt, es ist eine freundliche Stadt. Man hat die Alster, den großen See in der Mitte. Und ich mag die Mentalität in Hamburg. Unaufgeregt, unkompliziert und hanseatisch.
Dritte Möglichkeit, wir bleiben in Hamburg. Zu St. Pauli gegen den HSV gehen. Hier steht für mich in Klammern extra hinter, das nächste Duell der beiden findet im März 2019 statt. Das muss ja dann Rückrunde zweite Liga sein.
Wenn ich Tickets bekommen würde, wäre ich auf jeden Fall dabei.
Für wen?
Sensible Frage in Hamburg. Eigentlich ganz schlecht, sich dazu öffentlich zu äußern. Da es aber nun kein Geheimnis ist, wissen auch viele, die mich kennen, dass ich schon seit der Jugend St. Pauli-Fan bin.
Zufrieden mit dem Saisonverlauf gerade?
Zufrieden als St. Pauli-Fan, das ist immer eine ganz schwierige Frage. große Zufriedenheit erlebt man da nicht. Ich glaube, es geht eher um Treue zum Verein.
Was ja auch ein Wert sein kann.
Richtig, ein ganz wichtiger Wert heutzutage.
Oft im Stadion?
Früher oft, als man noch einfach an Tickets rangekommen ist. Heutzutage relativ selten. Das hat zum einen familiäre Gründe, berufliche Gründe. Aber tatsächlich auch den Hintergrund, dass die Hemmschwelle heutzutage etwas höher liegt. Man muss sich frühzeitig anmelden für Tickets. Früher konnte man hingehen und hat direkt vor Ort die Karten gekauft. Das war möglich. Heute nicht mehr ohne weiteres.
Wenn Sie sich für eins entscheiden müssten von den dreien, also Mitarbeit an Homeland, zu einem Konzert Ihrer Wahl in die Elbphilharmonie oder St. Pauli gegen den HSV, wofür würden Sie sich entscheiden?
Lokalderby.
Ja?
Ja.
Wir haben gerade vorhin diesen O-Ton von Barack Obama gehört, als Neptun Spear hieß, glaube ich, der Einsatz, als Osama Bin Laden getötet wurde. Das ist 7,5 Jahre her. Jetzt kann man ja von außen sagen, damit ist es vorbei. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, na, das ist eigentlich so ein Abschnittsende überhaupt von Al-Qaida. Wenn Sie heute mal sagen müssten, wer ist denn überhaupt noch Al-Qaida? Weil Bin Laden war so sichtbar oder im Bewusstsein von vielen. Wer ist das denn heute überhaupt noch?
Gut, an der Spitze von Al-Qaida steht die damalige Nummer 2, heutige Nummer 1, Ayman al-Zawahiri. Wie lange er das noch wahrnehmen kann, das Amt, das werden wir sehen. Ich glaube, es hängt einerseits davon ab, wie lange er tatsächlich noch überlebt. Er ist einer der meistgejagtesten Männer der Welt. Andererseits davon, von seinem Gesundheitszustand. Auch er wird nicht jünger.
Über was für ein Alter reden wir in etwa?
Er geht jetzt gegen die 70 zu. So, und bei dem Lebensstil, bei der Kargheit des Lebens, der unzureichenden medizinischen Versorgung, ist es wahrscheinlich, dass er auch nicht allzu lange mehr diese Funktion wahrnehmen wird können. Es stehen schon andere in den Startlöchern, die dann wahrscheinlich die Nachfolge antreten. Ob es weiterhin möglich sein wird, Al-Qaida als eine Organisation noch zu lenken und ob das überhaupt noch heute der Fall ist, das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage. Nach dem Tod von Bin Laden war es ja so, dass sehr über das Erbe Bin Ladens gestritten wurde. Das war übrigens auch ein ganz wichtiger Streitpunkt zwischen Al-Qaida im Irak und der Al-Qaida-Führung, der bis heute andauert. Beide sehen sich ja in rechtmäßiger Nachfolge von Bin Laden und berufen sich auf Bin Ladens Erbe. Und heute ist Al-Qaida tatsächlich eine sehr schwer fassbare Schattenarmee, die in vielen Krisengebieten der Welt aktiv ist. Und man könnte nun der Versuchung erliegen zu sagen,
dann spielt es eigentlich keine Rolle mehr, weil es so Splittergruppen sind.
Richtig, das sind alles nur Splittergruppen, die haben nichts miteinander zu tun. Ganz so einfach ist es aber dann doch nicht. Es gibt ein gemeinsames Merchandising erstmal. Das heißt, die Publikationen dieser Gruppen sind aufeinander abgestimmt. Es gibt kampagnenartige Wellen von Propaganda-Offensiven, oftmals als Reaktion auf bestimmte Ereignisse. Zum Beispiel die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt durch die USA. Das war so ein Punkt, wo dann tatsächlich Al-Qaida ihre diversen ihre diversen Ableger mobilisieren konnte und es eine gezielte, abgestimmte Kampagne gab, die auf dieses Ereignis reagiert hat.
Inwiefern haben sie reagiert? Also dann sozusagen in der
Man hat gemeinsame Erklärungen veröffentlicht. Der Duktus dieser Erklärung war aufeinander abgestimmt. Die Argumentation war aufeinander abgestimmt. Und man hat einfach gemerkt, diese einzelnen Filialen Al-Qaidas, die mögen sehr weit voneinander entfernt sein. Sie agieren in Afrika, sie agieren in Asien. Das sind tausende Kilometer, die sie trennen. Aber aus der Erfahrung der letzten Jahre, auch vor Bin Ladens Tod, weiß man eigentlich und kann man sich auch denken, dass die Organisationen auch heute noch tatsächlich auch personell miteinander in Kontakt stehen. Das heißt, da wird nicht nur miteinander kommuniziert, sondern es ist zumindest sehr wahrscheinlich, dass es auch immer noch einen direkten personellen Austausch zwischen diesen Filialen gibt. Beispielsweise hat der irakische Ableger in den 2000er Jahren Emissäre nach Nordafrika geschickt, in den Jemen geschickt, in verschiedene afrikanische Staaten entsandt, wo sozusagen das technische Know-how, auch das organisationstechnische Know-how dieser Organisation weiterverbreitet wurde. Gelder sind transferiert worden von einer Organisation zur nächsten. Einige Regionalorganisationen haben viel eingenommen, andere weniger. Es gab so eine Art Finanzausgleich.
Den Länderfinanzausgleich.
Ja, tatsächlich. Ein Länderfinanzausgleich bei Al-Qaida. Sowas gab es. Und es ist heute nicht ersichtlich, warum das nicht mehr so sein soll. Wir haben viele Dokumente aus der Vergangenheit mittlerweile, die sehr deutlich die Strukturen Al-Qaidas in den 2000er Jahren insbesondere belegen, auch in den 90er Jahren. Aktuellere Einblicke hat man im Moment oder erlangt man derzeit nur sehr schwierig, weil es eben eine Organisation ist, die sich auch sehr abschirmt. Ich wäre aber nicht überrascht, wenn wir in 10 Jahren wieder zurückblicken und sagen, die Organisation hat sich eigentlich auch in unseren Jahren weiterhin so entwickelt, wie sie es auch davor getan hatte, nämlich als aufeinander abgestimmte Regionalfragmente.
Was ist denn, wenn Sie sagen müssten, also auch aus der Erfahrung und den Recherchen, den Sie auch gemacht haben, wenn Sie ein plausibles Szenario entwerfen müssten? Also Sie haben gerade schon gesagt, ja, wahrscheinlich im Irak gibt es eine Gruppe, im Jemen gibt es eine Gruppe. Also wo muss man, sagen wir mal, Gruppen, die eine Rolle spielen, noch verorten überhaupt?
Wenn wir in Nordafrika anfangen, dann ist es insbesondere derzeit Tunesien, wo das dortige, die dortige Al-Qaida-Formation sehr aktives Potenzial entfaltet hat. Das heißt, durch diverse Angriffe auf Sicherheitskräfte, Anschläge in Erscheinung tritt. Der Subsahara-Raum ist weiterhin stark infiltriert von Al-Qaida. Das ist eine Entwicklung der letzten Jahre. Man ist aus Algerien, wo der eigentliche Ursprung der nordafrikanischen Al-Qaida-Filiale lag, ausgewichen in Richtung Mali, hat sich dann erweitert auch in andere Gebiete des Subsahara-Raumes, Niger, Nigeria, bis aber auch nach Ostafrika. Da sprechen wir dann über die Shabab-Milizen in Somalia, die von Somalia aus operieren, aber natürlich auch ihre Kontaktmänner beispielsweise in Kenia haben. In Jemen ist Al-Qaida nach wie vor stark aktiv und stark präsent. In Afghanistan und Pakistan ebenso. In Bangladesch und in einigen anderen Regionen Asiens und Afrikas.
Gibt es denn etwas, was diese Gruppen eint? Also wo man sagt, es gibt schon noch ein gemeinsames Ziel, auch wenn vielleicht bei der Führungsfigur gar nicht so klar ist, wie lange kann das noch machen und vielleicht gibt es da auch Gerangeleien im Hintergrund, die man jetzt gar nicht so öffentlich oder überhaupt mitbekommt, aber gibt es ein gemeinsames Ziel, wo alle Gruppen drunter schreiben würden, ja, das vereint uns?
Ja, es gibt gemeinsame Ziele, die zumindest proklamiert werden. Das ist insbesondere dort, wo Al-Qaida auftaucht, da wird der lokale Konflikt interpretiert in einem globalen Kontext. Dann wird eben gesagt, hier geht es gar nicht darum, dass beispielsweise das Tuareg-Volk von den lokalen Staaten wie Mali unterdrückt werden, sondern es geht darum, dass die wahren Muslime von den Marionettenregierungen der Staaten in Afrika, Asien unterdrückt werden, bekämpft werden, im Auftrag oder zumindest in Kooperation von den USA und dem Westen. Das heißt, lokale Konflikte werden global dschihadistisch interpretiert, in einen Kampf der Muslime gegen die Nichtmuslime umgedeutet. Und das ist das, was offensichtlich eine nicht unbeachtliche Anzahl von Anhängern in den jeweiligen Konfliktregionen anzuziehen scheint. Und darüber hinaus treten Al-Qaida-Gruppen bei lokalen Konflikten oftmals als unparteiische Beobachter auf oder Akteure auf, die es dann schaffen, durch ihre zunächst proklamierte Unabhängigkeit im lokalen Konflikt zwischen verschiedenen Gruppen zu vermitteln, sich an die Spitze dieses Konfliktes zu setzen und ihre eigene Ideologie letztendlich durchzusetzen, als allgemeingültig
anerkannt. Das ist dann so ein bisschen der Modus operandi, den die nutzen, um überhaupt auch da Machtstrukturen für sich zu etablieren.
Man geht praktisch im lokalen Konflikt auf. Mhm. Und insbesondere in Syrien hat man das ja sehr stark gesehen, wo Ayman al-Zawahiri immer wieder versucht, die dortigen Anhänger einzunorden und immer wieder denen die Linie sehr klar vorgibt, kooperiert mit dem lokalen Aufstand, aber denkt daran, es ist kein Krieg der Syrer für Syrien, sondern es ist ein Krieg der Muslime um muslimisches Land.
Das heißt, es wird erstmal reingegangen und dann wird ein bisschen auch umgedeutet, um dann zu sagen, das ist eigentlich doch unser Konflikt, und dann wird versucht, Einfluss zu nehmen.
Es wird umgedeutet und anfangs wird auch einfach technisches Know-how bereitgestellt. Das haben wir in Syrien gesehen, als die ersten Jabhat al-Nusra-Operateure, also des lokalen Al-Qaida-Ablegers damals, vor Ort waren, wurden die erstmal mit offenen Armen empfangen von anderen Rebellengruppen, weil sie ganz viel Wissen aus dem Irak transferiert haben, was den Bau von Sprengsätzen insbesondere anging, aber auch Guerillataktiken, worin eben die lokalen Aufstandsgruppen völlig unerfahren waren. So, und durch diesen technischen Vorsprung, durch die jahrzehntelange Erfahrung im Guerillakampf, durch die Erfahrung im Bau von Sprengsätzen und Autobomben und auch von Suizidoperationen, also Selbstmordoperationen, waren Al-Qaida-Leute dort im Vorsprung und wurden erstmal akzeptiert, bis dann Konflikte aufbrachen zwischen lokalen Gruppen in Syrien und Al-Qaida beziehungsweise später IS-Leuten, wo gesagt wurde, hey, ihr wollt uns ja offensichtlich in euer Korsett zwängen, in eure Organisation zwängen, das wollen wir aber eigentlich gar nicht, sondern wir kämpfen hier ja als Syrer um Syrien. Mhm. So, und der IS hat dann eine Strategie entwickelt, all diese Stimmen einfach zu unterdrücken mit Waffengewalt. Das hat Al-Qaida vor Ort auch mal probiert, ist davon aber schnell wieder abgewichen und ist dann wieder zu dieser Einheitsfrontpolitik übergegangen, die eigentlich kennzeichnend auch ist für Al-Qaida.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, es gibt so eine Art Länderfinanzausgleich. Dann lassen Sie uns gleich einmal gucken, woher denn das Geld oder die Unterstützung überhaupt kommen. Denn wenn ich Ausgleich herstellen will, muss ich ja auch als Gruppe zumindest irgendwo auch Geld hernehmen. Sie haben vorhin gesagt, es gibt zwischen den einzelnen regionalen Al-Qaida-Gruppen so eine Art Länder- oder Gruppenfinanzausgleich. Kann man denn, wenn man sich die Gruppen mal insgesamt anschaut, sagen, woher kommen denn überhaupt die finanziellen Mittel? Was sind die Hauptunterstützer?
Ja, die Mittel stammten aus ganz unterschiedlichen Quellen. Zunächst einmal hatte Al-Qaida wurde 1988 gegründet, 1988. Und zu dieser Zeit war Osama bin Laden noch ein sehr wohlhabender Unternehmer, der seine Mittel vollends der Unterstützung militanter Gruppen verschrieben hatte und sein Geld dann in verschiedenen Geschäftsbereichen Al-Qaidas quasi anlegte. Das heißt, die ersten Jahre, das erste Jahrzehnt Al-Qaidas war eigentlich damit abgesichert, dass Bin Laden viel, viel Geld in die Organisation reinsteckte. Das änderte sich dann später. Bin Laden verbrachte die 90er Jahre zunächst im Sudan, kam dann 96 nach Afghanistan, wo die Taliban an die Macht gekommen waren, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt gerade an die Macht kamen. Angeblich soll er auch den Taliban zunächst Gelder angeboten, eventuell auch tatsächlich gegeben haben, um dort den Schutz zu genießen. Die Gelder waren dann aber irgendwann auch mal aufgebraucht. Und die Mitte der 90er Jahre, das war die Zeit, wo Bin Laden sozusagen vor dem Bankrott stand. Mhm.
Das heißt, irgendwie musste eine andere Geldquelle her.
Richtig, genau. Dann veränderte sich das ganze Geschäftsmodell. Und,
weil bis dahin ist ja, Mäzentum ist jetzt der falsche Begriff, aber es gibt sozusagen eine Einzelfigur, die sagt, ich finanziere das Ganze, weil ich es auch kann. In dem Moment, wo die nicht mehr da ist, muss ich mir überlegen, wie mache ich Akquise?
Genau. So, dann gab es ein Geschäftsmodell, dass man reiche Spender, insbesondere aus den Golfstaaten, angesprochen hat. Die wussten oftmals gar nicht, wofür sie da spendeten, denn Al-Qaida hatte die eigenen Geschäftsstrukturen sehr gut verschleiert. Das heißt, teilweise versteckten sie sich hinter Wohltätigkeitsorganisationen, hinter Namen von Wohltätigkeitsorganisationen, teilweise hinter gewerblichen Institutionen. Und man nahm Spenden ein. Als dann die Regionalableger in den 2000er Jahren zunehmend Gewicht fanden, haben die selber dafür gesorgt, sich zu finanzieren und dabei sehr unterschiedliche Modelle entwickelt. Wenn wir nach Nordafrika schauen, dann haben wir es dort mit einer Organisation zu tun, die sich insbesondere aus dem kriminellen und kleinkriminellen Milieu rekrutierte und dementsprechend auch einen Weg einschlug, in dem insbesondere Entführung und Erpressung, aber auch Überfälle den Fortbestand der Organisation finanziell sicherten. Das heißt, Al-Qaida im islamischen Maghreb, wie sie sich nennen, im islamischen Gebiet des Maghrebs, also Nordafrika, genau. Die haben unheimlich viele Gelder durch Lösegelder eingenommen. Teilweise so viel, dass sie auch wieder an andere Organisationen etwas bezahlen konnten.
Also klassisch Großkriminalität eigentlich. Ich überfalle, ich entführe, ich erpresse Lösegeld.
Richtig, das waren Millionenbeträge, die da geflossen sind. Auch wenn es die beteiligten Staaten oftmals erst später, teilweise auch gar nicht zugegeben haben. Aber aus internen Dokumenten Al-Qaidas war das sehr klar ersichtlich. Andere Organisationen wie Al-Qaida im Irak haben sich einen Namen damit gemacht, unter Zakawi zunächst, ab 2003, 2004, Goldmärkte zu überfallen. Das war die erste Einnahmequelle für Zakawi damals. Und wiederum andere, wie die Al-Shabaab-Milizen in Somalia oder Al-Qaida im Jemen, haben es sehr schnell verstanden, Verwaltungen aufzubauen, Gebiete nicht nur zu erobern, sondern auch zu halten, zu kontrollieren. Und haben in diesen Gebieten ein ganz, in Anführungszeichen, normales Regiment geführt, im Sinne von Steuereinnahmen, Zölle etc. Das heißt also quasi staatliche Tätigkeiten ausgeführt und dafür dann einen gewissen Tribut gefordert von den lokalen Anwohnern, die diesen auch gern bezahlt haben, weil sie im Gegenzug dafür Sicherheit und Verlässlichkeit bekommen haben. Etwas, was sie davor in Krisenzeiten eben nicht hatten.
Klassische Schutzgeldmafia. Gehabe. Gehabe, vielleicht nicht das richtige Wort, aber...
Ja, es ist eigentlich protostaatlich, was dort gemacht wurde. Es ist ein Schritt mehr als Mafia. Mafia, würde ich sagen, war das, was Zakawi gemacht hat im Irak, der nun auch ein ausgewiesener Krimineller war. Was aber in Somalia und im Jemen passiert ist, war einfach die Verwaltung von Territorien. Zum Beispiel hatte Al-Qaida im Jemen eine Zeit lang, ein Jahr lang, den Hafen Al-Mukalla besetzt. Und durch Al-Mukalla flossen nun oder fuhren diverse Schiffe, die auch sehr wichtige Ladungen, Öl etc. an Bord hatten. Und da hatte man einfach die ganz normalen Hafengebühren und Zölle für sich behalten. Natürlich dann auch verteilt. Al-Qaida in diesen Gebieten ist sehr darauf bedacht, den Rückhalt der Bevölkerung zu bekommen. Und das machen sie dadurch, dass sie dieses Geld nicht allein für sich behalten, sondern dass sie es auch sehr aktiv weitergeben an die lokale Bevölkerung. Durch Spenden an Bedürftige, durch Investitionen in Infrastrukturprojekte. Das heißt, Al-Qaida agiert in diesen Gebieten oftmals quasi als staatlicher Akteur.
Das heißt, es gibt also sowas wie Lösegelderpressung, dann gibt es sowas wie Mafiastrukturen. Kann man sagen, was davon...
Und Spenden.
Ist denn sozusagen, also bei Bin Laden, wenn man sich das anguckt, ist das noch eine Art, ja, wie soll ich das sagen, Legacy ist jetzt ein großes Wort, aber sowas wie Vermächtnis oder so, wo man eigentlich sagt, die Gründung und seine Ideen sind die, die die Gruppen auch weiterhin, wir waren ja vorhin schon mal bei den verschiedenen Zielen, trotzdem ideologisch auch so ein bisschen bünden, weil er eine Art, auch da wieder Vorsicht vor Begrifflichkeiten, aber Ikone oder Rollenmodell oder Vorbildfigur für die Gemeinschaften dann bildet?
Absolut. Sowohl Al-Qaida als auch der Islamische Staat berufen sich ja darauf, dieses Erbe angetreten zu haben und auf dem Weg zu sein, den Bin Laden beschritten hatte und den er auch zukünftig gesehen hatte. Beide Seiten sagen, sie würden tatsächlich in den Fußstapfen Bin Ladens folgen Und daran sieht man ja schon, dass Bin Laden weiterhin eine Ikone ist. Nach dem Tod Bin Ladens formierten sich in diversen Städten der arabischen Welt Demonstrationen, insbesondere in Tunesien und Ägypten, wo die Parole ausgegeben wurde, wir alle sind Osama. Mhm. Mal rufen Obama, Obama, wir alle sind Osama. Reimt sich auf Deutsch, reimt sich aber auch auf Arabisch. Und das zeigt ja auch nochmal, dass Osama tatsächlich eine Identifikationsfigur ist, nicht nur für Al-Qaida, sondern auch für einige auf der Straße.
Dann lassen Sie uns gleich einmal darüber sprechen, was ist das, also was wir vielleicht auch, weiß nicht, an Konsequenzen daraus für uns hier ziehen müssen, also um nicht nur die Strukturen zu verstehen, sondern auch zu gucken, dass sie in Zukunft vielleicht nicht mehr die Macht haben, die sie haben. Und was mich gleich nochmal interessieren würde, ist auch die Frage, wie recherchiert man, also wie Sie das überhaupt recherchieren. Also Sie haben jetzt ein paar Mal gesagt, ja, da gibt es Dokumente und die sind auch nicht ganz öffentlich und so, aber einmal einen Blick darauf zu werfen, also was sind überhaupt Quellen, die man nutzen kann. Der Islamwissenschaftler Behnam Said, diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Wenn Sie mal für sich sagen müssten, das Interesse an dem Thema ist so groß für Sie, weil?
Weil 30 Jahre Al-Qaida für mich auch 30 Jahre Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens widerspiegeln, weil die menschlichen Lebenswege hinter den Terroristen unheimlich interessant und faszinierend sind. Und weil die Organisation Al-Qaida an sich ein Faszinosum ist. Eine Organisation, die 30 Jahre lang und deren Mitglieder 30 Jahre lang unter extremem Druck standen, Verfolgungsdruck, die immer wieder von einem Land ins nächste reisen mussten, von einem Konflikt zum nächsten und die dennoch es geschafft haben, dass ihre Organisation nicht zusammenbrach, sondern tatsächlich noch gewachsen ist und einen Bedeutungszuwachs erlangt hat. Und eine Organisation, die es verstanden hat, die Weltpolitik maßgeblich zu beeinflussen.
Wenn Sie sagen müssten, gewachsen, kann sie eine absolute Größenordnung mal sagen? Also kann man, wenn man es schätzen müsste, wenn man alle Gruppen zusammenzählt, über wie viel reden wir denn?
Alle Gruppen meinen Sie, den IS und Al-Qaida?
Ja, wenn wir die mal eben zusammenwerfen.
Das dürften einige 10.000 sein.
Aber auch nicht mehr?
Auch nicht mehr.
Ist das denn so eine Art, also klar, letztendlich leben die ja, wenn die in den Regionalgruppen leben, auch in der Diaspora. Also ist das auch ein Stück identitätsstiftend dann, weil das, was Sie gerade schildern, ist ja auch ein Leben, das unheimlich anstrengend ist. Also wo man vielleicht auch mal sagt, das lassen wir jetzt lieber und versuchen uns irgendwo in den Staat wieder einzugliedern als Einzelperson, weil dann mein Leben auch ein Stück einfacher werden könnte zumindest.
Das ist, glaube ich, insbesondere für die Kader, die wirklich jahrzehntelang dabei sind, unheimlich schwierig. Das sind Menschen, die nur noch Konflikt und Krieg kennen, die auch unversöhnlich sind gegenüber ihren Heimatländern und die einfach zu Vagabunden des Terrors geworden sind, indem sie von einem Konflikt zum nächsten ziehen, beziehungsweise versuchen dort die Fäden zu ziehen. Und diese Leute lassen sich kaum noch wieder zurückholen. Anders ist es bei denen, wenn wir jetzt über mehrere 10.000 Mitglieder wahrscheinlich sprechen beim IS und bei Al-Qaida zusammengerechnet. Denn anders ist es bei den Fußsoldaten, insbesondere wenn ich jetzt an Organisationen wie Boko Haram denke, wie auch Shabab-Milizen oder Al-Qaida im Jemen, dann gibt es natürlich ganz viele junge Leute, die aus sehr unterschiedlichen Gründen mitmachen. In Konfliktregionen spielt oftmals Ideologie eine eher untergeordnete Rolle bei der Rekrutierung. Auch dann bei der Indoktrinierung, aber zunächst erstmal eine untergeordnete Rolle. Es geht eher um Opportunitätsfaktoren, wie zum Beispiel monetäres Auskommen, das heißt Gelder, die gezahlt werden, als Sold für die Leistung, Fußsoldat zu sein beim IS oder bei einer lokalen Al-Qaida-Gruppe.
Das heißt nicht, das sind Söldner, ohne dass die ideologisch überzeugt sein müssen.
Zunächst meistens nicht. Die Ideologie spielt dann aber eine wichtige Rolle auch bei der Ausbildung. Auch das weiß man aus diversen Dokumenten, dass in allen Al-Qaida-Camps und auch Camps des IS immer die ideologische Indoktrination eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber zunächst erstmal der Anlass, sich einer Gruppe anzuschließen, kann ein ganz banaler sein. Einen Grund nannte ich eben. Ein zweiter kann auch einfach der Grund sein, dass man sich noch schnell auf die Seite der vermeintlichen oder tatsächlichen Gewinner schlagen möchte. Mhm. Beispiel Syrien, der IS steht vor einem Dorf. Es ist dann besser, sich dieser Gruppe anzuschließen, als einen aussichtslosen Kampf zu kämpfen. Das heißt, manchmal geht es auch schlichtweg ums Überleben. Einige wollen auch Macht ausüben und schließen sich deshalb einer Gruppe an, die besonders mächtig ist vor Ort. Und das ist dann auch die Gefahr für Gruppen wie Al-Qaida, dass sie Leute in ihren Reihen hat, je mehr sie wachsen, die weniger ideologisch überzeugt sind, als die vielmehr sich aus Gründen der Opportunität angeschlossen haben und damit auch immer Gefahr laufen, sich bei nächstbietender Gelegenheit der nächststärkeren, nächstmächtigeren Gruppe wieder anzuschließen.
Sie haben vorhin gesagt, dass für Sie auch die Lebensgeschichten dahinter ein gewisses Faszinosum, Interesse auch haben. Heißt das auch, Sie haben mit mehreren Menschen, die zu Al-Qaida dazugehören, irgendwann mal die Chance gehabt zu sprechen? Vielleicht sind es auch Aussteiger, zu denen Kontakte dann irgendwie da sind, um wirklich auch so ein bisschen diese biografische Arbeit oder das Biografische nachvollziehen zu können?
Mit Al-Qaida-Aussteigern oder Al-Qaida-Mitgliedern konnte ich leider selbst nicht sprechen. Aber diese Leute haben in letzter Zeit unheimlich viel veröffentlicht, teilweise eben auch Aussteiger. Das war für mich eigentlich auch, als ich überlegt hatte, dieses Buch zu verfassen, anders genug, dass ich gesagt habe, es jetzt in der Rückschau, mittlerweile 15 Jahre nach 9-11, oder länger als 15 Jahre, sind viele Leute auf beiden Seiten des Konfliktes ausgestiegen. Wenn wir in die Geheimdienstwelt gucken, dann sind das Leute wie Michael Morell oder George Tenet auf Seiten der CIA, die mittlerweile die Position gewechselt haben oder pensioniert wurden und dann ihre Biografien verfasst haben, aus denen man sehr viel schöpfen kann. Wenn wir auf Al-Qaida-Seite gucken, dann sind das Erzählungen wie von Ayman al-Zawahiri in einer mehrteiligen Reihe über Bin Laden. Diese Serie heißt Tage mit dem Imam, sozusagen meine Erlebnisse mit Bin Laden, wo Zawahiri sehr viele Detailinformationen preisgibt. Es sind aber auch Interviews mit Aussteigern wie al-Mawdatani, das ist ein ehemaliges, wichtiges Führungsmitglied Al-Qaidas, der dann ausgestiegen ist. Und es sind interne Dokumentationen, die durch die Amerikaner offengelegt worden sind, die bei der Razzia in Abbottabad, also dort, wo Bin Laden sich zuletzt aufgehalten hatte, festgestellt wurden. Das sind Briefe zum Beispiel von Saif al-Adel, dem militärischen Chef Al-Qaidas, der an diverse andere Al-Qaida-Größen wiederum geschrieben hat. Zum Beispiel, was die Bewertung der 9-11-Anschläge angeht. Und aus diesen Dokumenten konnte man sehr viel saugen an Informationen. Und dann muss man natürlich immer diese Quellen auch sehr kritisch bewerten im Hinblick auf, was wollte der Autor eigentlich damit erreichen? Ja, wie stellt er sich selbst dar?
Und hat er vielleicht auch damit gerechnet, dass es an die Öffentlichkeit kommt und schreibt es deshalb auf eine gewisse Art und Weise?
Genau, bei einigen Dokumenten kann man sich da sicher sein, dass das nicht so bedacht war. Das sollte nicht veröffentlicht werden. Bei anderen, klar, gerade bei Interviews öffentlicher Art, da wird immer wieder mitgedacht, welche Art von Wirkung erzeugt das eigentlich. Aber das ist das übliche Geschäft bei so einem Vorgehen. Man muss halt Quellen kritisch bewerten und verschiedene Quellen lesen, miteinander vergleichen und sich dann natürlich selbst Gedanken machen, welche Version der Geschichte ist wohl am stimmigsten. Und oftmals ist es so, wie immer im Leben und insbesondere bei solchen Angelegenheiten wie Terrorismus, die Wahrheit liegt oftmals in der Mitte und jeder ist natürlich bemüht, seine eigene Version der Geschichte als die einzig wahre Version zu verkaufen.
Wenn Sie einmal sagen müssten, es ist für uns hier, von mir aus auch in Deutschland, wichtig, das zu wissen und uns damit weiter zu beschäftigen. Weil, ohne jetzt, also mir geht es gar nicht darum, das große Bedrohungsszenario zu malen, aber zu sagen, das ist eigentlich relevant für uns, weil.
Die Beschäftigung mit Al-Qaida als Organisation.
Also je mehr wir darüber wissen, desto eher haben wir, das ist sinnvoll, Nutzen, weil.
Weil ich glaube, dass wir aus den Erfahrungen der letzten Jahre, insbesondere mit dem sogenannten Krieg gegen den Terrorismus, eine Menge lernen konnten und mittlerweile wissen, welche Methoden, welche Risiken birgen. Sei es der Drohnenkrieg Obamas, sei es die Regime-Change-Strategie von Bush, seien es die Foltermethoden der CIA und ihrer Verbündeten in den 2000er Jahren. das alles sind Strategien, die erprobt wurden, die Auswirkungen hatten auf den weiteren Kampf gegen Al-Qaida einerseits, aber auch die Auswirkungen hatten auf unser Leben, auf unsere Wahrnehmung von Zusammenleben, von demokratischen Standards. Und da meine ich, dass wir nun 30 Jahre nach der Gründung Al-Qaidas und 17 Jahre nach dem 11. September 2001 einmal uns die Zeit nehmen sollten, zu reflektieren, was seitdem passiert ist, in welcher Form es passiert ist, was eventuell auch Fehler waren, die passiert sind, die begangen worden sind in dieser Zeit, und was wir künftig daraus, was wir besser machen können. Ich glaube, wichtig ist zu erkennen, Al-Qaida ist mittlerweile zu einem militärischen Faktor geworden in vielen Konflikten. Somit bietet sie auch Ansätze, diese militärisch zu bekämpfen. Wir haben aber auch gesehen, dass der ausschließliche Fokus auf das Militärische zu kurz greift, dass Al-Qaida auf lokale Konflikte aufsattelt und dass eine wirkliche Bekämpfung Al-Qaidas eigentlich die Beilegung von lokalen Konflikten bedeutet. Das heißt, wir müssen uns mehr auf Friedensarbeit in den Regionen konzentrieren. Wir müssen mehr in in Konfliktbeilegungsstrategien investieren und das auch als einen Beitrag zur Sicherheit sehen.
Heißt das auch so ein bisschen, je mehr wir verstehen, was Al-Qaida auch tut und wie sie es tun, desto eher kriegen wir auch nochmal einen Zugriff, um gewisse Regionalkonflikte, jetzt mir egal, ob im Nahen Osten oder in Subsahara-Afrika oder so, also da kriegen wir einen Zugriff drauf, die besser lösen zu können? Oder ist das zu weit gegriffen?
Naja, je mehr wir Al-Qaida verstehen und auch die inneren Dynamiken dieser Organisation verstehen, und das wäre mir eigentlich auch ein großes Anliegen, das zu zeigen, beispielsweise daran, was für ein Konflikt innerhalb Al-Qaidas stattgefunden hat vor und nach den Anschlägen auf die World Trade Center 2001. Je mehr wir das verstehen, desto mehr ist es dann auch möglich, feinere Strategien zu entwickeln, die zum Beispiel auch berücksichtigen, dass Organisationen wie Al-Qaida nicht homogen sind, sondern dass es dort unterschiedliche Meinungsbilder gibt, wie man sich positionieren soll zu gewissen Konflikten, zu politischen Fragen. Und dass es unterschiedliche Ebenen der Hierarchien gibt bei Al-Qaida, die man bedenken sollte, wenn man Strategien entwickelt. Das heißt, es gibt keine Gesamtstrategie gegen Al-Qaida. Das war vielleicht in den 90er Jahren noch möglich, als Al-Qaida tatsächlich eine sehr kleine Organisation war. Mittlerweile ist es eine Organisation, die auf ganz vielen Säulen ruht, die sehr unterschiedliche Ausprägungen hat, sehr unterschiedliche Interessen teilweise auch verfolgt. Und wenn man tatsächlich diese Organisation bekämpfen möchte, dann muss man sehr individuell maßgeschneiderte Ansätze für die verschiedenen Regionen entwickeln.
Heißt, heterogene Gruppe braucht dann auch einfach heterogene Lösungsansätze sozusagen.
Richtig.
Ja. Sagt Behnam Said, ist Islamwissenschaftler, hat ein Buch über die Geschichte Al-Qaidas geschrieben, war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne, vielen Dank auch.
Das Ganze könnt ihr nachhören, wie immer, auf zwei Arten und Wegen. Entweder direkt bei uns auf der Homepage, deutschlandfunknova.de, oder im Podcast, wo ihr den Podcast in euren Podcatcher ladet. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut, bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.